Heute ist ja der letzte Sonntag in diesem Jahr. Weihnachten ist hinter uns, Neujahr vor uns. Am 31. werden wir Jahresrückblick halten und uns auf das neue Jahr einstimmen. Es ist also viel Umbruch. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist in Silbereisens ein Junge geboren worden, der Jonathan, und auch in der Einleitung ist auch noch einmal das erwähnt worden, dass auch unsere Schwester Erna Gareis in die himmlische Heimat abberufen worden ist. Ja, das ist das Leben hier auf dieser Welt. Es ist ein Kommen und Gehen. Und für mich war es sehr interessant, dass bei der fortlaufenden Bibelbetrachtung, wir gehen ja durch das Markus-Evangelium, genau auch dies ein Thema ist. Es geht um das Leben, um wirklich Wichtiges in unserem Leben. Der Herr Jesus, der Mitschöpfer, durch den alle Dinge gemacht worden sind, sagt, worauf es ankommt. Es ist immer gut, wenn jemand, der ein Werk hergestellt hat, auch eine Betriebsanleitung gibt oder Tipps gibt, wie man dieses auch gebrauchen kann. Der Herr Jesus ist derjenige, der auch uns gemacht hat, und er sagt, worauf es ankommt. Wir haben noch in dieser Zeit, wir sind eben noch hier, wir haben Weihnachten erlebt und gehen hoffentlich alle in das neue Jahr. Der kleine Jonathan hat sein Leben hier auf der Erde begonnen und Erna Gareis hat es beendet. Ja, und was zählt? Worauf müssen wir achten, damit es bei uns gut endet? Ich lese den Bibeltext aus dem Markus-Evangelium und da lese ich noch einmal ab Vers 31 bis zum Schluss, bis 38. Kapitel 8, ab Vers 31 bis Vers 38. Da heißt es: Und er, das ist der Herr Jesus, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Es geht heute um die Nachfolge, um den Preis der Nachfolge. Es geht eigentlich um das echte Leben. Und ich möchte euch 5 Gegensätze aufzeigen, die mir hier auch wichtig geworden ist. Einmal menschlich-göttlich, zum anderen selbstbestimmen oder verleugnen, zum dritten zuschauen oder nachfolgen, zum vierten erhalten oder verlieren, zum fünften schämen oder bekennen. Wobei das erste, menschlich oder göttlich, der Hauptpunkt ist. Petrus ist ein Mann des schnellen Wortes und auch der schnellen Tat. Das sieht man auch hier. Wir dürfen dem Petrus, der ja den Herrn Jesus zurückhalten möchte, aber auch dankbar sein. Denn durch seine Handlung und die Reaktion unseres Herrn darauf können wir für unser Leben viel lernen. Als Petrus gehört hat, was dem Herrn Jesus in Jerusalem erwartet, der Herr Jesus sagt, von viel Leid, er wird verworfen werden, er wird sogar getötet werden. Das mit der Auferstehung scheint er nicht mehr so im Blick gehabt zu haben. Der Petrus, der sieht nur noch Leid für Jesus, vielleicht für seinen Jesus, der doch ein ganz anderer Messias sein soll. Ja, da war es für den Petrus sehr schwer. Soll Jesus nicht die Herrschaft Davids aufrichten und die Römer besiegen? Soll er hier nicht ein großes Friedensreich beginnen? Ja, der Jesus, den Petrus in seinem Kopf hat, der geht nicht diesen Weg nach Jerusalem. Gott kann es doch nicht zulassen, dass genau dies, was der Herr hier geschildert hat, auch so enden wird. Ich möchte bei dem ersten Punkt ganz bewusst vorschnelle menschliche Vorstellungen ansprechen, denen auch wir aufsitzen können. Für den Herrn Jesus ist es eine starke Versuchung. Er sagt zum Petrus, weiche von mir, Satan. Damit meint er, geh hinter mich, Petrus. Der Herr will ja nicht in diesem Moment seinen Jünger oder seinem Nachfolger Petrus aus der Nachfolge entlassen. Also das sollten wir hier nicht erkennen. Aber der Herr Jesus möchte dem Petrus wieder seinen Platz zuweisen, und zwar hinter mich. Was sagt der Herr Jesus dann noch zu ihm? Du denkst nicht göttlich, sondern dämonisch. Stimmt das? Nein, das hier heißt es menschlich. Für den Herrn Jesus war es natürlich eine dämonische Versuchung. Aber der Petrus hatte aus seinem eigenen Herzen gesprochen. Es waren menschliche Gedanken. Menschliche Gedanken, die vorauseilten und die nicht sich selbst in Frage stellten, sondern eher den Herrn Jesus korrigieren wollten. Und wisst ihr, liebe Geschwister und Freunde, das kann sogar ganz, ganz, ganz biblisch geschehen. Petrus kennt doch das Alte Testament. Dort steht in Verbindung mit dem Messias sehr viel von Herrschaft und ganz, ganz wenig von Leiden. So wenig, dass man es fast übersehen könnte. Für den Petrus muss man auch dies zugute halten. Er konnte noch gar nicht wirklich verstehen, warum soll denn der Messias auch leiden? Wir haben doch die Tieropfer, oder? Wir opfern doch. Und Gott hat doch gesagt, dass dadurch die Sünden weggenommen werden können. Warum sollte denn der Messias für uns leiden? Dass das Blut von Tieren keine Sünden vergeben kann, ist damals noch gar nicht bekannt gewesen. Dies steht doch im Hebräerbrief und er war noch gar nicht geschrieben. Petrus hat klare Gedanken von seinem Messias. Er kommt, er ergreift die irdische Macht und führt die Ordnung Gottes wieder her. Und dies kann Petrus mit vielen Bibelstellen begründen. Es hat nur einen Fehler. Jesus selbst handelt nicht danach. Er handelt nicht danach, nicht weil er der Bibel nicht glaubt, sondern weil es da noch andere Stellen gibt, die Petrus nicht beachtet hat. Petrus kann noch nicht zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus unterscheiden. Das erste Kommen als Opferlamm und das zweite als König aller Könige ist noch nicht in seinem Kopf. Menschliche und göttliche Gedanken. Was sind menschliche Gedanken? Typisch menschliche Gedanken sind, und da möchte ich das einfach mal euch so darstellen. Gott ist ein guter Gott. Stimmt das? Ist Gott ein guter Gott? Ja, natürlich, ja. Wie kann ein guter Vater seinem Sohn einen Stein oder eine Schlange statt Brot geben? So unmöglich. Führt der gute Hirte seine Schafe nicht auf grüne Weiden? Ist Jesus nicht gekommen, dass wir das Leben, und zwar in seiner ganzen Fülle, genießen sollen? Hat Jesus, dieser gute Hirte, nicht auch alle unsere Krankheiten ans Kreuz getragen? Steht es nicht in Jesaja? Hat dieser große Heiland nicht auch dafür gesorgt, dass wir durch Glauben gesund werden? Stimmt das? Oh, Gott ist ein guter Gott. Jetzt stellen wir uns das einmal vor. Alle diese Aussagen haben ja einen biblischen Hintergrund. Wenn jemand diese kurzen Sätze jetzt als Betroffener erfährt und hört, als jemand, der selbst sehr krank, vielleicht sogar sterbenskrank ist, was tut er, was passiert da in seinem Leben? Der hängt sich doch natürlich daran. Er betet und hofft und glaubt. Genau so ist doch Gott. Er will doch unser Gutes. Gut definiert jetzt der Mensch mit das, was im Himmel auch ist. Kein Leid, keine Krankheit, keine Schmerzen. Wie definiert Gott aber gut? Wenn ich mal die Frucht des Geistes lese, da heißt es in Galater 5, Vers 22, und das ist ja das, was Gott bei den Menschen, bei den seinen Kindern zum Reifen bringen möchte. Da heißt es Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es sieht so aus, dass Gott den inneren Menschen im Blick hat. Dass er andere Schwerpunkte hat für ein Christenleben als manchmal der Christ selbst. Menschlich kann es heißen, ich lese die Bibel und denke mir mit meinen menschlichen Gedanken das aus, was es bedeutet. Gut? Ja, dann muss ich mir überlegen, was ist gut. Göttlich kann heißen, ich lese die Bibel und beobachte die Geschichte, wie Menschen von Gott in Wahrheit geführt werden. Ich muss die Bibel mit der Wahrheit des Lebens in Verbindung bringen. Das bedeutet, der gute Hirte ist auch der gute Hirte über die grausam verfolgten Christen in Nordkorea. Petrus muss das, was er von der Bibel her kennt, mit dem Leben des Herrn Jesus in Verbindung bringen. Verstehen wir? Sonst wird er ein menschlicher Schwärmer. Er verwechselt seine eigenen Vorstellungen dann mit dem Heiligen Geist, dass er denkt, ja, das ist doch der Weg und jetzt, Jesus, du musst dich korrigieren. Du gehst nicht richtig den Weg. Wir Menschen müssen uns korrigieren lassen. Auch von liebgewordenen Glaubensinhalten, die einfach falsch sind. Es ist falsch, dass Gott uns hier auf der Erde alles Leid, alle Krankheit und allen Mangel abnimmt. Manchmal benutzt sogar Gott gerade die Schwierigkeiten in unserem Leben, damit es uns geistlich gut gehen kann. Paulus hat einmal die Seelsorge Gottes in seinem Leben so beschrieben, in 2. Korinther 12, Vers 7. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Menschlich, völlig verständlich. Paulus hat dreimal gebetet, bitte nimm's weg. Völlig verständlich. Wer will leiden? Niemand. Ja, es sei denn, dass er irgendwo auch krank ist. Ja, wir sind so geschaffen, dass wir nicht leiden wollen. Ist auch gut. Aber wenn jetzt Gott ihm dieses Leiden genommen hätte, dann wäre er abgehoben von der Erde. Er hätte sich überhoben. Und somit wäre er unbrauchbar geworden für das Reich Gottes. Ja, er wäre abgedriftet. Und Gott weiß es in seiner Weisheit. Und er hat ihm diesen schweren Stein oder diesen Pfahl im Fleisch zugeordnet in sein Leben hinein, weil er ihn liebt, weil er ein guter Gott ist. Deswegen. Schau dir mal die Menschen an, die immer wieder behaupten, Gott nimmt alle Probleme weg. Wie handeln sie mit Gott? Ist da so etwas wie bei Petrus festzustellen? Der Petrus sagt ja, Herr, du musst dahin gehen. Nicht davor, nicht dahin. Der Petrus war derjenige, der den Herrn befehlen wollte. Ja, du bist doch der Messias. Das muss doch in diese Richtung gehen. Welchen Charakter spiegeln sie wider, die Demut oder eher Stolz? Wer verstanden hat, dass es bei Gott um den inneren Menschen geht, um die reine Jungfrau ohne Falten und nicht um ein problemfreies, gesundes, reiches, schönes, irdisches Leben, der ist der Bibel ein ganz großes Stück näher gekommen. Christus sagt, Petrus, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das, was in deinem Herzen, deine Sehnsüchte, das sagst du nach außen. Aber menschlich denken kann auch den Tod bringen. Christus wäre nicht ans Kreuz gegangen, hätte er auf Petrus gehört. Und Paulus wäre durch die Wegnahme dieser Belastung für sein Leben hochmütig und unbrauchbar geworden. Susanne hat schon öfter einmal gesagt, dass Gott aus Mist Dung machen kann, und es ist tatsächlich so, dass Gott das Leiden das durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist, gebraucht, um uns im Glauben zu festigen und uns sogar näher an das Herz Gottes zu führen. Das kann Leid auch tun. Leid kann unseren inneren Menschen formen. Leben in Fülle bedeutet auch Fülle des Leides. Auch Leid hat Gott in unser Leben mit hineingeordnet, weil er uns kennt, weil wir sonst dann auch abheben würden, wenn uns alles nur gelingen würde. Und dies ist der erste und längste Punkt gewesen. Er sollte eigentlich auch die Grundlage sein für das weitere Bedenken, was ist wirklich wichtig in unserem Leben. Das zweite ist, selbst bestimmen oder verleugnen. Mit dem Eintritt in die Nachfolge hört die Selbstbestimmung auf. Der Herr Jesus sagt hier, wer mir nachfolgen will, und da spricht er noch einmal unseren Willen an. Du kannst entscheiden, willst du oder willst du nicht. Und nach dieser Entscheidung, wenn ich also sage, gut, ich will dir nachfolgen, dann sieht man bald, der verleugnet sich selbst. Es ist so ähnlich wie bei der Heirat. Vorher bestimmt man selbst über sein Leben als Single und danach gilt es, als Ehepaar zu leben. Es ist ein anderes Leben. Es ist auch ein schönes Leben, aber es ist wirklich ein anderes Leben. So auch hier. Wer als Christ leben will, muss sich grundsätzlich von dem Herrschaftsanspruch des eigenen Lebens verabschieden. Nachfolge bedeutet, nicht Jesus als Helferlein für die Probleme im Rucksack zu haben, sondern du bist, wie auch Petrus, hinter Christus gestellt. Und er bestimmt den Weg, den du gehen sollst. Sicher zwingt der Herr nie seine Jünger. Aber er hält auch seinen Segen zurück über die Christen, die immer nach ihren eigenen Wünschen leben. Die Selbstverleugnung, das heißt grundsätzlich das Hintenanstellen der eigenen Wünsche, ist dem Herrn Jesus sehr wichtig. Deshalb wird es hier auch gleich zu Anfang genannt. Bevor es darum geht, wie man das Leben gewinnen kann, gibt er diese Aufforderung, die Aufforderung der Selbstverleugnung. Es scheint mir, dass der Herr Jesus mit dieser Aussage schon gleich Menschen auch eine Hürde vorstellt, die müsst ihr überspringen. Wer dazu nicht bereit ist, der kann nicht nachfolgen. Wer die Nachfolge mit einem klaren Ja angetreten ist und dann doch merkt, dass er wieder über weite Strecken sich selbst gelebt hat, der muss Buße tun. Wir sind als Nachfolger Jesu zur Buße auch immer wieder aufgefordert, dass ich zum Herrn sage, Herr Jesus, du weißt, wie ich in der letzten Zeit gelebt habe, vergib mir. Ich möchte wieder dir ganz bewusst nachfolgen, denn du bist ja mein Herr. Du bist der Hirte, der mich als sein Schaf führt. Das nächste, selbstbestimmen, selbstverleugnen. Das nächste ist nachfolgen oder zuschauen. Jesus ruft zur Nachfolge auf. Seine Jünger sind für ihn in Bewegung. Es gibt keinen einzigen Christen in der Bibel, der die aktive Nachfolge für unwichtig hielt. Selbst derjenige, der nicht Jesus nachfolgen durfte, haben wir im Markus-Evangelium auch schon gehört, der sollte von der Tat Jesu weitersagen. Wie selbstverständlich, ja, der Herr Jesus die Nachfolge seiner Jünger sieht, kann man auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8 lesen. Da heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein. Ganz klar, wird ein Nachfolger ein Zeuge von Jesus sein. Das ist keine große Aufforderung, sondern wer nachfolgt, der spricht. So wie ein Ehemann ganz natürlich mit seiner Ehefrau gemeinsam die Mahlzeiten einnimmt, gemeinsam in Urlaub fährt und viele andere Dinge gemeinsam macht. Das muss man eigentlich nicht in einem Ehevertrag festhalten oder sowas, ja, sondern davon geht man aus. Wer ein echter Jünger von Jesus ist, dann spielt sich der Glaube nicht allein in den Gedanken ab, sondern auch in den Händen und in den Füßen. Christus will weder Bewunderer noch reine Bibelwisser, Betonung liegt auf Wissen, sondern einfach Nachfolger. Der Herr Jesus will mit seinen Leuten hier auf dieser Erde etwas bewegen. Deshalb will er uns auch in Bewegung setzen. Es ist klar, dass erst das Tun den Glauben glaubwürdig macht. Wer glaubt, dass Schätze im Himmel besser sind als Schätze hier auf der Erde, wird sein praktisches Leben danach ausrichten. Das ist ganz klar. Er wird sich nicht darüber ärgern, wenn er im Namen Jesu jemanden helfen kann und dadurch eine Chance verpasst hat, ein Auto günstiger zu kaufen. Das Irdische wird nicht mehr so den Stellenwert haben wie das Himmlische. Das heißt nicht, dass es das Irdische gar keinen Stellenwert mehr hat, aber es gibt Prioritäten, 1 und 2. Das nächste sagt der Herr Jesus mit dem Erhalten und Verlieren. Sein Leben erhalten bzw. retten oder sein Leben verlieren. Wir Menschen sind von Gott so geschaffen, dass wir grundsätzlich unser Leben erhalten wollen. Das ist gesund. Eine Gleichgültigkeit des eigenen Lebens gegenüber ist uns nicht angeboren. Wir lieben unser Leben und wollen es so weit wie möglich in der Regel auch verlängern. Ein gesunder 95-Jähriger will eigentlich noch nicht aus der Welt sich verabschieden. Der Abschied aus dieser Welt ist für die allermeisten Menschen ein wirklich großes Problem. Und man ist bemüht, wie gesagt, so lange und so gut wie möglich hier diese Sonne zu sehen. Was aber auch allen klar ist, ist, dass niemand hier für immer leben kann. All das, was wir hier auf der Erde unser Eigen nennen, behalten wir nicht mehr lange. In 10 oder 20 oder 50 Jahren ist entweder der Gegenstand kaputt oder wir haben ihn deshalb nicht mehr, weil wir nicht mehr da sind. Alles Irdische, seien es materielle Güter, Haus, Wohnung, Auto, Grundstücke, werden uns zwischen den Fingern wie Sand zerrinnen. Auch unser Ruhm bleibt nicht. Ich weiß nicht, wer kennt heute Karl Hein? Kennt jemand von euch Karl Hein? Das hat mit dem olympischen Gold von 1936 zu tun. Hat für Deutschland gekämpft. Hammerwerfer. Er hat gewonnen. Er hat gesiegt. Oder wer kennt noch den US-Amerikaner Raymond Clarence Avery? Er führt mit 10 gewonnenen Goldmedaillen die Bestenliste der Sommerspiele an. Damals gab es die Disziplin Sprünge aus dem Stand. Er schaffte einen Hochsprung, unmöglich fast, also ich habe es nur abgetippt, von 3,47 Meter. Muss ich mir mal vorstellen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Okay. Er war noch besser als der jetzt langsam in Vergessenheit geratene Marc Spitz. Kennt ihr den noch? Ja. Er hat nur 9 Goldmedaillen errungen. Aber so geht es mit jedem Ruhm. Irgendwann ist der Mensch der Menschheit vergessen. Und wie ist es mit unserem Leben? Wir können unser Leben hier auf der Erde nicht konservieren. Weder durch viele Güter, noch durch Ruhm und Einfluss, noch durch irgendetwas anderes. Den Missionar Jim Elliot, der von den Auka-Indianern umgebracht worden ist, hat es einmal so ausgedrückt. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Da wir grundsätzlich unser Leben nicht wirklich schützen können, sollten wir es dem anvertrauen, der es kann. Wenn wir einem 3-jährigen Kind dünne Glaskugeln anvertrauen, können wir sicher sein, dass diese bald ganz und gar zerstört sind. Einfach deshalb, weil das Kind nicht in der Lage ist, diese Kugeln recht zu behandeln. So ist es auch mit unserem Leben. Wir können es nur retten, wenn wir es an Christus verschenken. Wenn wir es ihm zur Verfügung stellen. Und warum? Ja, eben weil er der Lebensretter ist. Er ist derjenige, der für seine Schafe sorgen kann, der seine Schafe auch jedem mit Namen kennt und der sie auch vor allem schützt, was für ihr wirkliches Leben bedrohlich ist. Er lässt sogar sein Leben für seine Schafe. Und wer ihm gehört, der steht in seinem Buch, in dem Buch des Lebens. Und dieser Eigentümer schaut auf seine Leute, auf sein Eigentum. Der letzte Gegensatz, schämen oder bekennen. Der Herr sagt ganz klar, dass die Worte und sogar seine Person niemals wirklich gesellschaftsfähig sind. Und wir werden immer wieder mit solchen Leuten zu tun haben, die uns müde belächeln, weil wir eben Christen sind. Mit diesem letzten Gegensatz will der Herr Jesus deutlich machen, bitte lebe keine Kompromisse. Wer Christ ist, soll sich auch zu mir bekennen. Bedenkt einmal den Unterschied. Wenn du dich schämst, ein Christ zu sein, vor wem schämst du dich doch? Sind es nicht alles sterbliche Menschen? Menschen, die ohne Erlöser so arm dran sind, dass es ärmer eigentlich nicht geht? Auch wenn sie hier auf dieser Welt so manche große Worte sagen können, so ist ihr Wort doch für die Ewigkeit nichts. Was bedeutet es, wenn der Herr Jesus sich nicht schämt und sich ganz und gar zu dir stellt? Wenn alle Engel mitbekommen, dass Christus sagt, und dieser, der gehört auch zu mir. Hier auf dieser Erde hat er ja mich erwählt. Und jetzt sage ich auch deutlich, jeder darf es hören, dieser gehört zu mir, zu dem König aller Könige. Welch eine Ehre. Weswegen sollten wir uns schämen? Ist denn der Herr Jesus einer, dessen man sich schämen muss? Hat er nicht, seit er hier auf der Erde war, nur Gutes gesucht und den Menschen geholfen? Und auf der anderen Seite hätte der Herr Jesus nicht 1000-mal eher recht, wenn er sich unser schämen würde. Und doch sagt er, ich schäme mich nicht, mich ganz und gar zu dir zu stellen, so tu das Gleiche hier auf der Erde auch mir gegenüber, auch wenn es dir irdisch gesehen Nachteile einbringen kann. Zusammenfassend, es geht um den Preis der Nachfolge. Dabei haben wir gesehen, zuerst, ja, muss ich richtig denken. Wir sollen göttlich und nicht menschlich denken. Das heißt, die Bibel gründlich lesen und dann auch sehen, wie hat Gott hier auf dieser Welt mit seinen Jüngern gehandelt. Dass ich das in Verbindung bringe. Dann heißt es Selbstverleugnung statt Selbstbestimmung, Nachfolge statt Zuschauen, sein Leben an Christus verlieren, statt es selbst erhalten zu wollen und sich zu Christus bekennen und nicht zu schämen. Liebe Geschwister, Gott hat uns ein großes Geschenk gemacht, dass wir uns auch selbst untereinander haben können, wo wir uns unterstützen dürfen. Nutzt auch dieses Geschenk. Wenn ihr merkt, da und da bin ich vielleicht in Versuchung, mich zu schämen, dass er euch jemanden, dem er vertraut, wo er auch wisst, der gehört auch dem Herrn Jesus, dass ihr euch ihm anvertraut und sagt, bete mit mir dafür. Ich möchte da auch Sieg haben. Ja, oder wenn es irgendwo anders auch klemmt, unterstützt euch in den Hauskreisen, in den Bibelstunden und überall dort, wo ihr euch trefft. Gott möge uns dabei segnen. Amen. Ich habe noch etwas zu diesen Leistungen dieses Amerikaners zu sagen. Es war kein Hochsprung, es war ein Standweitsprung. Danke, Tom, dass du nochmal nachgeschaut hast. Okay, jetzt kann ich es auch leichter verstehen.